Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Bio macht Mut Podcasts, heute bei der Chiemgauer Naturfleisch GmbH, die vor über 25 Jahren von Richard Müller, einem Bio-Pionier und Wegbereiter für die Vermarktung von biodynamisch erzeugten Lebensmitteln ins Leben gerufen wurde. Mein heutiger Gesprächspartner Tom Reiter war Mitarbeiter der ersten Stunde und lenkt heute die Geschicke des Unternehmens als Geschäftsführer. Mit ihm habe ich mich in Trostberg an der Alz, wo die Chiemgauer Naturfleisch ihren Sitz in unmittelbarer Nähe zu einem familiengeführten Fleischverarbeitungsbetrieb hat, zu diesem Gespräch getroffen. Und wir starten direkt los.
Chiemgauer Naturfleisch kann man eigentlich nicht von der Lebensgeschichte von Richard Müller irgendwie trennen. Ich meine, er hat Ausbildung als Demeter-Landwirt irgendwie gemacht, er hat dann Mitte der 70er im ersten Naturwurstladen in München damals gegründet, zusammen mit Freunden. Und ist da eben schon relativ nah an dieses ganze Thema Lebensmittelerzeugung, Lebensmittelvertrieb irgendwie rangekommen. Und hat den Laden, wie das halt damals irgendwie so war, mehr so Gemeinschaftsgenossenschafts irgendwie mäßig irgendwie betrieben. Ich glaube, Anfang der 80er ist er dann mit mehr Leuten aus dem Laden und seiner Familie nach Niederbayern gezogen, auf einen kleinen Bauernhof. Hat von da aus mit den Leuten zusammen weiter in den Laden gemacht, hat aber sich dann auch schon angefangen, irgendwie in der Landwirtschaft zu engagieren, Versuchsanbau und solche Sachen zu machen. Und es war natürlich auch die Zeit, als sich damals die verschiedenen Öko-Anbauverbände etabliert haben. In der Zeit ist irgendwie auch der Biokreis, damals ist er noch Biokreis Ostbayern, in Passau gegründet worden. Und relativ bald danach irgendwie sind die in Kontakt gekommen. Und es hat sich dann so entwickelt, dass der Richard Müller einfach Umstellberatung für den Biokreis bei den Landwirten gemacht hat. Und das Gebiet ging natürlich damals auch schon bis in Chiemgau runter. Und dadurch sind viele Betriebe hier in der Gegend auch mit seiner Begleitung irgendwie auf Ökolandbau umgestellt worden. Und das mit dem Laden hat er dann zunehmend dann seine Kollegen irgendwie abgegeben und hat sich dann mehr diesen Fragen der Beratung irgendwie gewidmet. Hat dann natürlich auch schon gesehen, nur die Landwirtschaft umzustellen, wird irgendwann schwierig, wenn nicht irgendwie die Verarbeitung da Schritt halten kann. Und aus dem raus irgendwie hat er sich dann auch angefangen mit Verarbeiterbetreuung zu beschäftigen, Andersdorfer Mühle, Hermannsdorfer Landwerkstätten, und sind jetzt noch einige der Betriebe, die er da unterstützt hat. Und dadurch kamen auch diese Sachen einfach schon irgendwie mit ins Spiel, wie geben wir in der Verarbeitung irgendwie weiter. Und daneben gab es natürlich auch andere Aufgabenstellungen, mit denen er sich beschäftigt hat, im Kontrollwesen, in Richtlinien, Agel gab es damals noch, Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau, Richtlinienkommission, wo einfach irgendwie die Weiterentwicklung des ökologischen Landbaus einfach diskutiert und vorangetrieben worden ist. Und Ende der 80er ist er dann eher aus privaten Gründen direkt in Chiemgau gezogen, weil damals irgendwie seine Tochter schulpflichtig wurde und in Brien halt damals weit und breit die einzige Waldorfschule war. Und da ist er jetzt halt irgendwie in die Gegend gekommen und hat natürlich viele der Bauern, die er vorher schon bei ihrer Umstellung irgendwie begleitet hat, wieder getroffen, die hat gesagt haben, okay, wir sind jetzt zwar alle Biobauern, aber müssen unsere Produkte weiterhin konventionell vermarkten, weil sich einfach nirgends eine Vermarktungsmöglichkeit im Ökobereich für uns irgendwie auftut. In der damaligen Zeit gab es zwar schon eine Bio-Milchvermarktung über die Molkerei Berchtesgadener Land in Pieding, aber die hat sich damals halt ausschließlich mit Demeter Milch beschäftigt, sodass halt für die Landwirte aus den anderen Anbauverbänden einfach keine Absatzmöglichkeit für Milch da war. Es hat sich natürlich alles in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert. Irgendwie die Nachfrage nach den Rohstoffen ist deutlich gestiegen, deutlicher als das Angebot gewachsen ist. Und dadurch ist die Situation heute natürlich eine andere. Aber damals war das halt für die Bauern natürlich schwierig, weil wenn ich ökologischen Landbau betreibe, das heißt irgendwie mit geringeren Ernteerträgen sozusagen arbeiten muss, aber dafür den gleichen Preis kriege wie vorher konventionell, weil das natürlich letztendlich für den Landwirt irgendwie einfach ein teures Hobby auf Öko umzustellen. Und das ist ja keine Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung. Und aus der Problematik raus war ja klar, wenn man möchte, dass sich auch hier im Chiemgau die ökologische Landwirtschaft ausbreiten kann, dann muss man diese Vermarktungsfragen irgendwie lösen. Und im ersten Anlauf hat er eben dann zusammen mit diesen interessierten Landwirten eine Genossenschaft gegründet, die hieß damals Bauernmarkt Chiemgau, die einfach versucht hat, eine Lösung für die Milchvermarktungsproblematik zu schaffen. Und man hat dann eine Molkerei in der Region gefunden, die bereit war, die Milch, diese angeschlossenen Biobauern, auf einer eigenen Sammeltour irgendwie zu erfassen und daraus sozusagen im Lohnverfahren Käse herzustellen. Und er hat sich dann mit seinen Kontakten im Naturgussbereich, also aus seiner Ladenzeit, einfach um die Vermarktung im Naturgussfachhandel irgendwie gekümmert. Und das hat sich dann irgendwie auch sehr vernünftig irgendwie weiterentwickelt. Es wurde dann ein neuer Geschäftsführer angestellt, der das dauerhaft weiterbetreiben sollte und auch weiterbetrieben hat. Und damit war dieses Thema erledigt. Aber die Frage der Bauern war, okay, Richard, das mit der Milch läuft jetzt, aber was machen wir mit der Kuh? Die halt für die Milch doch irgendwie eine gewisse Bedeutung hat. Und das war eigentlich so der Gründungsimpuls für Chiemgau Naturfleisch. Und so verstehen wir uns auch heute als letztendlich Organisationseinheit, die halt irgendwie diese Aufgabenstellung, wie bringe ich oder wie organisiere ich diese Kette vom Landwirt mit seinem Tier zum Endverbraucher, der vielleicht ein Steak oder eine Salami oder irgendein Fleischprodukt irgendwie haben möchte, wie organisiere ich diese Kette? Aber die Frage war halt, wie kann man diesen Fachpart letztendlich irgendwie auch abdecken? Und ich meine, ich bin ja damals auch schon in Kontakt mit ihm gekommen, also ich habe selber Landwirtschaft studiert, ich habe eine Diplomarbeit geschrieben über Produktion und Vermarktung von Bio-Rindfleisch. Ich habe mich an die Anbauverbände nach Informationen gewandt. Der Biokreis hat mich an seinen Berater Richard Müller verwiesen. Der hat mir ein paar Adressen und Informationen geschickt, wo ich recherchieren konnte. Und hat dazu geschrieben, wenn die Diplomarbeit mal fertig ist, würde ihn die auch interessieren. Ich bin dann fertig geworden und habe halt mich daran erinnert, da war ein Chiemgau einer, der danach gefragt hatte. Ich bin halt mal mit meiner Diplomarbeit bei ihm vorbeigekommen und habe ihn gebracht und habe gesagt, naja, und ich wäre auf der Suche nach einem Job, aber nicht einen wüsste. Und er hat gemeint, naja, er ist gerade an so einem Chiemgauer Biofleischprojekt dran und er kann nicht genau sagen, ob da was draus wird. Aber meine Diplomarbeit schaut so aus, wie mich das Thema interessieren würde und wenn ich Lust hätte, könnte ich gleich sitzen bleiben. Und ich bin dann sitzen geblieben und habe da halt mitgemacht. Dadurch habe ich natürlich die Entwicklung der Firma vom ersten Tag an eigentlich mitgekriegt. Und die Frage war halt irgendwie, er war sozusagen gelernter Landwirt. Ich bin auch irgendwie praktisch aus dem landwirtschaftlichen Hintergrund raus. Wie organisiert man Fleischvermarktung? Und es war einfach da naheliegend, sozusagen dieses Modell aus der Milchvermarktung aufzugreifen. Nämlich die Firma kümmert sich um die Organisation, macht die Aufgabenstellungen, mit denen sie sich selber einigermaßen auskennt, selber und sucht sich für das, was er nicht so gut kann, irgendwie einfach Dienstleister, die das in ihrem Sinne machen, aber halt die Professionalität, die notwendig ist, irgendwie mitbringen. Und man hat damals irgendwie dann einfach sich umgehört, wo geeignete Metzgereibetriebe waren, die man ansprechen könnte, kam dann in Kontakt mit einer Metzgerei, also mit mehreren Metzgereien, aber auch mit einer in Trostberg. Das waren Familienunternehmen, wo die Söhne als junge Metzgermeister irgendwie gerade im Betrieb aktiv geworden sind und die sich für dieses Thema Bio-Fleischvermarktung, Herstellung von Wurstwaren ohne Zusatzstoffe und so durchaus interessiert haben. Und dadurch ist sozusagen eine Partnerschaft mit dieser regionalen Metzgerei entstanden. Und das war letztendlich dann dieses Modell. Am Anfang der Kette ist ja immer die Zusammenarbeit mit den Landwirten. Also diese ganzen Fragen, was hast du für ein Tier, was muss man über das Tier wissen, wo kommt das Jungtier her, wie wurde das Tier gefüttert, wie wurde es gehalten, wie ging es ihm irgendwie gesundheitlich. Also all diese Fragen, wie schaut es mit deiner Bio-Anerkennung aus, irgendwie, welche Richtlinien erfüllst du, welche Zertifikate kannst du nachweisen, aber auch natürlich organisatorische Fragen, wie schaut es mit Bedarf, mit Angebot und Nachfrage aus, wo können wir Tieraufzucht irgendwie planen, wo ist das einfach zu kompliziert und man geht halt von dem aus, was einfach irgendwie da ist. Also die Fragen, das spielen natürlich eine große Rolle, gerade in der Biofleisch-Thematik. Und das machen wir sozusagen direkt, weil aus diesem landwirtschaftlichen Bereich kommen wir eigentlich. Da kennen wir uns einigermaßen aus und deswegen dieser ganze Kontakt mit den Landwirten, das machen wir selber. Bis hin zur Mithilfe bei der Organisation des Transports. Und dann geht es natürlich mehr um, dann kommt der Teil, wo einfach der Fleischfachmann irgendwie gefragt ist, die ganzen Themen Schlachten, Zerlegen, Wurst herstellen. Das ist jetzt was, da braucht man entsprechende Fachleute und das haben wir dann halt über Dienstleister, also im Wesentlichen über diese regionale Metzgerei irgendwie abgewickelt. Und das tun wir bis heute und diese Partnerschaft ist natürlich bewährt und funktioniert gut. Und dann geht es natürlich um die nächste Frage, wie kommt es da irgendwie zum Kunden? Und das sind dann die Aufgabenstellungen, mit denen wir uns wieder selber beschäftigen, weil da ist natürlich aus dieser Laden- und Vermarktungszeit irgendwie beim Richard Müller sehr viel Erfahrung da gewesen, sehr viele Kontakte da gewesen. Und dadurch haben wir natürlich diesen Markt irgendwie entwickelt. Ich meine, das war natürlich in der Anfangszeit auch nicht ganz so einfach. Also die Tatsache, dass es, als wir angefangen haben, eigentlich noch keine erwähnenswerte gewerbliche Biofleischvermarktung gab, die hing natürlich auch damit zusammen, dass das nicht unbedingt das einfachste Thema in der gesamten Lebensmittelszene irgendwie ist. Ja. Dann, wenn ich Getreide ernte, dann habe ich ein Kilo Getreide und es ist klar, das ist ein Getreide und damit kann ich irgendwas backen oder kann mir ein Müsli machen oder solche Sachen. Das ist relativ klar und man kann es relativ gut lagern nebenbei. Und mit einem Liter Milch ist es wahrscheinlich irgendwie ähnlich. Aber wenn ich halt für die Landwirtschaft arbeiten möchte und über die Verwendung der Tiere nachdenke, dann habe ich halt immer ein ganzes Tier. Der Landwirt kann mir einfach nicht irgendwie meinen Bestellzettel mit 3 Kilo Filet und 2 Kilo Lende irgendwie bedienen, sondern er kann mir nur ein ganzes Tier anbieten. Und wenn ich mit ihm zusammenarbeiten möchte, brauche ich eine Verwendung für dieses ganze Tier. Und das besteht natürlich aus einer ziemlichen Anzahl von Einzelteilen, von einzelnen Muskelpartien, von unterschiedlichen Geweben, Innereien, Organen, Muskelmasse. Und jedes dieser einzelnen Bestandteile hat eigene Eigenschaften, die es für dieses und jenes geeignet machen und für andere Sachen wieder weniger geeignet machen. Aber wenn man halt nicht es schafft, all diese einzelnen unterschiedlichen, ich nenne es jetzt mal technisch Materialien, vernünftig, werthaltig irgendwie zu vermarkten, dann ist halt am Schluss das Tier in seiner Gänze irgendwie nicht bezahlt. Und dann kann sich sowas natürlich auch nicht wirtschaftlich weiterentwickeln. Und wenn sich es wirtschaftlich in unserer Gesellschaft nicht weiterentwickelt, dann findet es halt einfach nicht lang statt. Und aus dem raus irgendwie hat sich halt damals noch niemand irgendwie mit diesem Thema Fleischvermarktung irgendwie beschäftigt, weil es war einfach klar, es ist schwierig. Es gab dann schon andere Gruppen irgendwie mit ähnlichem Ansatz, die zu der Zeit auch am Überlegen war, wie man das zum Laufen bringen kann. Aber wir waren eigentlich mehr oder weniger die Ersten, die halt bundesweit irgendwie dann sich darüber getraut haben und angefangen haben, diese Vermarktung aufzubauen. Und die Frage war natürlich schon auch, wie kriegt man diese Produkte irgendwie zum Kunden? Vor allem, welche Produkte braucht dieser Kunde? Und da haben wir uns natürlich auf der einen Seite an dem, was da war, irgendwie orientiert. Und das waren eben vor allem die Kühe. der Bauern. Denn man muss ja davon ausgehen, wir sind sozusagen aus einer Milcherzeugergenossenschaft gedanklich irgendwie hervorgegangen. Das heißt, für die Landwirte war es natürlich in erster Linie wichtig, dass die Kühe, wenn sie aus der Milcherzeugung ausscheiden, halt eine vernünftige Verwertung erfahren. Und eine Kuh, die halt irgendwie in ihrem Leben vielleicht 10 Kälber gehabt hat, ist natürlich jetzt nicht mehr ganz so zart gefasert, wie sich das manche Feinschmecker dann fürs ultra zarte Steak irgendwie vorstellen. Auf der anderen Seite ist dieses schon ältere, reifere Fleisch hervorragend geeignet, zum Beispiel für Rohwurstherstellung. Das war der eine Ansatzpunkt. Und der andere war natürlich, wo sind potenzielle Kunden? Die eigentliche Fleischbranche, die sich ja normalerweise mit diesem Thema hätte beschäftigen sollen von der Logik her, hat natürlich sich damals beim besten Willen nicht vorstellen können, dass man sowas irgendwie verkaufen kann. Ich meine, zur Not, wenn jemand anders das wirtschaftliche Risiko trägt, konnten sie sich vorstellen, irgendwie, dass man es herstellen kann. Wobei auch das nicht einfach war. Aber dass es dann Kunden gibt, die sozusagen bereit sind, dafür deutlich mehr Geld auszugeben. Also konnte sich die allgemeine Fleischbranche damals einfach nicht vorstellen. Deswegen hat sich also sozusagen der Teil der Lebensmittelwirtschaft, der sich normalerweise um dieses Thema irgendwie kümmert, dafür überhaupt nicht interessiert. Auf der anderen Seite gab es natürlich diesen jungen, sich entwickelnden Naturkostmarkt, der durchaus ein Verständnis für Bioprodukte, für ökologische Landwirtschaft, auch für Verwertungsfragen und für diesen geschlossenen Betriebskreislauf, in dem ja in der Landwirtschaft die Tiere normal schon irgendwie große Bedeutung haben. Also für den hatten die Leute im Naturkosthandel durchaus irgendwie ihr Verständnis. Da war das Problem halt eher, dass die meisten von ihnen sich im Laufe ihres Lebens aus den Erfahrungen, wie die konventionelle Fleischwirtschaft funktioniert, von dem Lebensmittel Fleisch abgewandt hatte. Das heißt, in den meisten Verkaufsstätten waren hauptsächlich Menschen aktiv, die halt selber kein Fleisch und kein Wurst gegessen haben. Denen also dadurch auch die persönliche Erfahrung im Umgang mit diesen Lebensmitteln irgendwie ein wenig gefehlt hat. Und die natürlich auch ein wenig skeptisch waren, irgendwie, ob ihre Kunden wirklich sowas suchen. Also, ich hatte nämlich schon noch so die ersten Biofachs, die es gab, die erste, auf der wir waren, das war im Januar 92 in einem Bierzelt auf der Maiwiese in Mannheim, wo wir mit unserem selber gezimmerten Salamiregal irgendwie an der Bierbank irgendwie aufgekreuzt sind. Aber es hat auch gepasst, weil alle anderen waren natürlich auch nicht anders aufgestellt. Aber die ersten Diskussionen damals, die gingen ja mehr darum, irgendwie, ob man sozusagen seine Seele verliert, wenn man Fleisch in einem Naturkostladen anbietet. Und nicht, wie muss ich das handeln, wie kann ich das vernünftig präsentieren, wie kann ich irgendwie meinen Kunden überzeugen, dass das irgendwie ein vernünftiges Lebensmittel ist.
Ist es mittlerweile vorbei, dass man solche Diskussionen führen muss?
Nee, ich würde sagen, die Diskussionen sind irgendwie nicht mehr mit solchen Fragen beschäftigt. Irgendwie. Also ich meine, klar, jeder entscheidet sich für die Ernährung, die zu ihm passt. Und es gibt viele Menschen, die sich halt entschieden haben, aus unterschiedlichsten Gründen auf Fleisch und Wurst zu verzichten. Und das ist auch okay, weil ich meine, schade, dass diesem Planeten sicher irgendwie nicht. Auf der anderen Seite irgendwie muss man natürlich sagen, gehören natürlich die Tiere und das Fleisch der Tiere natürlicherweise schon auch mit zum von der Natur vorgesehenen Ernährungsspektrum des Menschen. Ich meine, in meinen Augen sind natürlich die, was weiß ich, 60 Kilo Fleisch, die der Bundesbürger im Schnitt pro Jahr verzehrt, irgendwie, ich glaube, das ist nicht der Anteil an der Ernährung, den die Natur irgendwie mal für uns vorgesehen hat. Und deswegen denke ich mir, spricht, wenn man das vernünftig irgendwie und sage jetzt einfach auch mal, in der gewissen respektvollen Partnerschaft mit dem Tier bewerkstelligt, spricht in meinen Augen nichts dagegen, dass man Fleisch in einem vertretbaren Umfang konsumiert. Also ich denke, irgendwie, es würde uns als Gesellschaft, letztendlich auch als globale Gesellschaft, muss man ja mittlerweile sagen, gut tun, den Begriff des Sonntagsbratens wieder mal irgendwie zu reflektieren. Also diese Frage, macht es nicht mehr Sinn, weniger Fleisch und Wurst zu essen, aber dabei mehr auf Qualität und Hintergrund der Erzeugung irgendwie zu achten. Und damit, glaube ich, beschäftigen sich schon viele Menschen und treffen ihre individuellen Entscheidungen, wie sie es mit Fleischkonsum irgendwie halten. Aber ich glaube, das ist mittlerweile irgendwie einfach akzeptiert, dass man da keine Glaubensdiskussionen daraus ableiten muss, sondern dass das halt jeder macht, wie er möchte. Und es gibt viele Menschen, die gerne in gewissem Maße Fleisch und Wurst irgendwie essen und denen es auch wichtig ist, die Zusammenhänge, aus denen das stammt, irgendwie kennenzulernen. Und für die, denke ich, irgendwie arbeiten wir und für die arbeiten die Bauern. Und das versuchen wir einfach vernünftig irgendwie hinzukriegen. Und nur damals war das halt eher so ein Thema. Ich meine, da war ja noch vieles, wo man einfach diese Abgrenzungsdiskussion, wir sind die Guten und ihr seid die Schlechten oder wie auch immer, stattfanden und geführt wurden. Und insofern hat es natürlich damals schon eine gewisse Überzeugungsarbeit irgendwie gebraucht.
Diese Abgrenzungsarbeit, die damals eigentlich diese Pioniere in erster Linie beschäftigt hat, die gibt es heutzutage ja vielleicht wieder, weil sich der Handel nämlich plötzlich ja auch anders entwickelt, weil Bio jetzt irgendwie auch in Teilen massenfähig geworden ist. Dadurch fallen vielleicht einige Probleme weg und einige Diskussionen, die man jetzt nicht mehr führen muss, aber es ergeben sich ja wieder andere Herausforderungen. Wie hat sich das so bisher entwickelt? Sie stehen sehr nah beim Landwirt, sind eigentlich so ein bisschen der Fürsprecher für den Landwirt, arbeiten natürlich aber auch immer Richtung Handel. Und somit haben Sie auch die Entwicklung des ganzen Biomarkts und dieses Verbraucherbewusstseins und dieser Nachfrage ja sehr, sehr direkt immer mitbekommen. Wie hat sich das jetzt verändert und inwieweit kommt jetzt hier tatsächlich wieder eine neue Abgrenzungsdiskussion hoch, nämlich zwischen dem Bio, das jetzt der konventionelle Handel auch einlistet, und dem Bio, so wie es ursprünglich von Unternehmen wie Ihnen eigentlich ja, gedacht war?
Ja, da gibt es natürlich in der Tat mittlerweile mannigfaltige Entwicklungen, die schon des Durchdenkens würdig sind. Also als wir angefangen haben, ging es ja darum, irgendwie dem Verbraucher zu vermitteln, welche Unterschiede zwischen ökologischer Produktion und konventioneller Produktion irgendwie da sind, mit Verzicht auf synthetische Düngemittel, mit Verzicht auf Ackergifte, mit Verzicht auf quälerische Tierhaltungsmaßnahmen, mit Zugang der Tiere zur Umwelt, zu Klimareizen, irgendwie zum Weidegang als Stichwort oder so. Also in diese Unterschiede zu verdeutlichen, weil natürlich vor allem in den Ballungsräumen viele Menschen einfach nicht mehr so die Vorstellung haben, wie eigentlich Fleischerzeugung in diesem Sinne heutzutage konventionell abläuft und wie sich ökologische Fleischerzeugung davon unterscheidet. Also das war damals natürlich irgendwie wichtig. Heute muss man natürlich sagen, man begegnet jetzt immer diesem schönen Schlagwort, Bio ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen irgendwie. Das ist auf der einen Seite das, was wir uns eigentlich immer gewünscht haben. Auf der anderen Seite merken wir aber natürlich, das hat auch unterschiedlichste Auswirkungen. Und man merkt halt auch, dort, wo wir damals angefangen haben, mit irgendwie ganz selbstverständlichen Zusammenhängen, dass Landwirtschaft im bäuerlichen Maßstab irgendwie stattfindet, dass Verarbeitung im handwerklichen Maßstab irgendwie stattfindet, dass letztendlich auch irgendwie Vermarktung relativ entstehungsnah irgendwie stattfindet. Das waren damals auf der einen Seite Selbstverständlichkeiten, die sich auch aus der Struktur der Akteure irgendwie ergeben hat. Und heute ist das aber ja teilweise schon Exotik. Das heißt, das Wachstum des Marktes hat natürlich dazu geführt, dass auf der einen Seite die logistischen Prozesse und auch die davorliegenden produktionstechnischen Prozesse ja, in Anführungszeichen professionalisiert wurden. Das heißt, der Markt hat sich natürlich auch deswegen weiterentwickelt, natürlich wegen all dem, was die Verbraucher über verschiedene Lebensmittelskandale dann doch über die Hintergründe kennengelernt haben und natürlich mit Konsumveränderung reagiert haben. Aber er hat sich natürlich auch deswegen weiterentwickelt, weil über größere Produktionsmengen, über auch größere Produktionsbetriebe natürlich auch die Preissituation verändert wurde. Also Bio-Lebensmittel sind, denke ich, heute im Schnitt bei Weitem nicht mehr so viel teurer wie konventionelle, also wenn man wirklich Apfel mit Apfel und Birne mit Birne vergleicht, da muss man auch drauf achten. Und dadurch haben die Bio-Lebensmittel natürlich heute nicht mehr so ausgeprägt, dieses Image, ja, das ist ja nur was für die Reichen, was schon immer ein Blödsinn war, aber was halt früher gern irgendwie so kommuniziert wurde, um eine Begründung zu haben, warum man selber keine irgendwie kauft. Also dieser Ansatz, die Bio-Lebensmittel auch günstiger zu erzeugen, hat natürlich diese Bewegung zu größeren Einheiten, sowohl in der Landwirtschaft als auch in der Verarbeitung, irgendwie, als auch im Handel unterstützt. Und das heißt halt, auf vielen Bio-Lebensmitteln, wahrscheinlich gerade die im konventionellen Handel gehandelt werden, sind natürlich irgendwie tolle, unheimlich idyllische Bauernhöfe und unheimlich nett lachende und grinsende Metzgerburschen irgendwie abgebildet, wenn man jetzt mal bei Fleisch und Wurst bleibt. Aber die Strukturen, in denen diese Bio-Lebensmittel mittlerweile irgendwie produziert werden, die haben natürlich längst nichts mehr mit Handwerk und bäuerlichen Familienbetrieb irgendwie zu tun. Und da, denke ich, wird für die Zukunft, oder da sind wir eigentlich auch schon drin, natürlich eine neue Form der Kommunikation notwendig sein. Und im Handel gibt es natürlich schon auch irgendwie diese Fragen, vor allem der Naturkostbranche, wie geht sie, also auf der Handelsebene, wie geht sie irgendwie mit diesem Wettbewerb aus dem konventionellen Handel irgendwie um? Da gibt es diese Fragen der Fachhandelsmarken, dass halt Hersteller, die noch eher irgendwie die traditionellen Werte der Branche irgendwie abbilden, dass die halt eher ihre Marken exklusiv im Fachhandel anbieten, aber dass der Fachhandel auch eigene Themen findet, die er halt wirklich glaubwürdig irgendwie kommunizieren kann. Und diese Diskussion ist im Moment natürlich im vollen Gange irgendwie. Und für uns ist das jetzt keine unangenehme Situation, weil wir uns eigentlich immer irgendwie an diesen Werten orientiert haben. Und in Phasen, wo es nur noch um Verkaufen, 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 Preis ging, war das für uns eher ein wenig schwierig. In Phasen, wo wieder eher der Inhalt mit berücksichtigt und gewichtet wird, ist das für uns eigentlich eher wieder angenehm, weil das, was wir ja schon immer gemacht haben, jetzt eher auch wieder irgendwie gewürdigt wird. Und von dem her sehen wir dem eigentlich schon mit einer gewissen Gelassenheit entgegen, weil für uns ist nach wie vor so ist, dass uns irgendwie der Lieferant einfach der bäuerliche Familienbetrieb ist, dass wir versuchen, unsere Lieferanten in einem möglichst engen Umfeld um uns herum zu haben, um halt sowohl die Tiertransporte einfach so kurz wie möglich halten zu können, aber auch irgendwie einfach einen direkten Kontakt zu den Landwirten pflegen zu können. Also es gibt bei uns immer eine Agraringenieurin, die sich mit diesem Thema beschäftigt, die auch die Landwirte draußen besucht, damit wir ein bisschen Informationen haben, was auf den Höfen irgendwie so läuft und mit welchen Menschen wir einfach da irgendwie zusammenarbeiten. Und das ist uns halt einfach wichtig und irgendwie auch wir arbeiten eben mit regionalen Metzgereien irgendwie, die noch handwerklich arbeiten, die noch, wo einfach der Mensch mit seiner Erfahrung auch als Handwerker einfach noch eine Rolle spielt und nicht nur irgendwelche Ingenieure und Informatiker irgendwelche endlos langen Anlagen konstruieren und bedienen und steuern und irgendwie etwas überspitzt formuliert, vorne irgendwie das Tier reingetrieben wird und hinten die Wurst im Ladenregal landet. Irgendwie und dazwischen ist kaum noch ein Mensch tätig. Also für uns ist das immer noch selbstverständlich irgendwie. Und so Fragen wie, dass wir unsere ganzen Wurstwaren ohne Zusatzstoffe herstellen, wirklich nur Biofleisch, natürliche Salze und biologische Einzelgewürze, also auch keine Gewürzmischungen oder sowas hernehmen, um halt die maximale Transparenz auch für uns selber zu haben, was geben wir unseren Kunden an die Hand und was können sie für ihre eigene Gesundheit irgendwie daraus ableiten. Also wenn man sich Zutatenlisten heutzutage anschaut, dann ist das ja mehr irgendwie Ausflug im Chemiebaukasten. Und die meisten Verbraucher, wenn sie nicht schon mit irgendwelchen Krankheiten geschlagen sind und sich damit beschäftigen mussten, können das ja kaum noch einschätzen, was sie da einfach alles zu sich nehmen. Und vor allem, wie das in den Wechselwirkungen mit all dem, was sie sonst noch so zu sich nehmen, dann irgendwie zu was das dann irgendwie führt. Und deswegen ist es für uns einfach nach wie vor klar, wir nehmen so wenig wie möglich her und es kommt halt nur Fleisch, natürliche Salze und biologische Einzelgewürze rein, weil die können wir locker deklarieren. Da sind auch der Platz auf den Etiketten, der nicht mehr wird, weil immer mehr Informationen drauf müssen, der reicht für so kurze Zutatenlisten. Und es ist halt für den, der eben zum Beispiel aus gesundheitlichen oder Ernährungsüberlegungen einfach auf viele dieser Dinge achten muss, also gerade Allergiker oder so, ist halt einfach klar, ist mein Problem da drin, irgendwie, oder es ist nicht drin, es wird nicht irgendwo versteckt oder so. Das ist für uns selbstverständlich, aber das ist für die Industrie eigentlich nicht vorstellbar. Und da entstehen halt immer größere Kluften, weil natürlich mittlerweile ökologische Landwirtschaft in der ganzen Welt stattfindet, Rohstoffe auch aus der ganzen Welt irgendwie herangekarrt werden, um hier verarbeitet zu werden. Und die Hersteller natürlich irgendwie auch tendenziell immer größere Dimensionen annehmen. Also auch dort hat man natürlich das Problem, früher, als wir angefangen haben, waren halt alle, die irgendwie ein Lebensmittelunternehmen angefangen haben, Leute, die halt unheimlich engagiert an dieser Sache dran waren, an diesem Thema dran machen und einfach möglichst gute Arbeit machen wollten irgendwie. Weil sie letztendlich natürlich eigentlich aus dem eigenen Verbraucherverhalten und aus den eigenen Verbraucherüberlegungen raus hier Hersteller oder Händlertun auch irgendwie mitgestaltet haben. Also sie haben einfach nur versucht, den Job so zu machen, wie sie ihn als Kunde ihn sich wünschen würden. Und mittlerweile ist es natürlich so, das ist so eine Entwicklung, die natürlich stark irgendwie mit dem Einstieg des konventionellen Handels in die Biovermarktung irgendwie zusammenhängt, dass natürlich mittlerweile diese großen Handelsunternehmen, ihre großen Lieferanten einfach dazu auffordern, für sie auch Bio-Lebensmittel zu machen. Das heißt, man muss aber davon ausgehen, dass die halt mit der gleichen Denke, mit der sie ihre konventionellen Lebensmittel herstellen, halt auch an die Bioprodukte rangehen. Sie schauen, wo finde ich die billigsten zugelassenen Zutaten, was kann ich alles einsetzen, was nicht ausdrücklich verboten ist und wie kann ich irgendwie sozusagen damit meine Stückkosten so gering wie möglich halten. Und sie stellen das natürlich auf einem Maschinenpark her, der A, auf Kostenreduzierung getrimmt ist und B, seine Hauptauslastung über konventionelle Ware, die dort hergestellt wird, irgendwie erfährt. Das heißt, sie haben natürlich irrsinnige Kostenvorteile und werden mehr oder weniger von ihren wichtigen Kunden dazu angehalten, Bioprodukte zu machen. Und wenn sie es dann schon mal machen, irgendwie überlegen sie natürlich, wo sie die noch verkaufen können und tauchen damit natürlich auch im Naturkosthandel irgendwie auf. Und das macht es natürlich für Hersteller, egal welche Produktgruppe, einfach unheimlich schwierig, mit Rohstoffen aus der regionalen, bäuerlichen Landwirtschaft, aus der handwerklichen Verarbeitung, aus einer einfachen Verarbeitung ohne Zusatzstoffe, die auch manches hilft, irgendwie günstiger zu machen, wie ist dieser Wettbewerb? Und da sind wir jetzt sicher wieder an einem Punkt angekommen, wo wir wieder ähnliche Erklärungsbedarf haben, wie sich heutzutage, ich nenne es jetzt mal grob vereinfachend, Naturkost-Bio von konventionellen Bio irgendwie unterscheidet. Das ist alles Bio und ich sage, für die Erde ist in meinen Augen alles, was am Bio vermarktet wird, erst einmal ein Fortschritt. Aber wenn ich dann mehr auf Transparenz, auf Lebensmittelqualität im umfassenderen Sinn gehe, habe ich natürlich schon das Gefühl, gibt es da durchaus enorme Unterschiede. Und diese Unterschiede sind aber natürlich auch nicht so ganz einfach zu erkennen. Also entsteht wieder ziemlicher Bedarf, das irgendwie zu kommunizieren.
Das heißt, das ist so die wesentliche Herausforderung der nächsten Jahre. Ich bringe eigentlich in jedem Interview das Zitat, dass Wachstum in der Natur das Mittel zum Erreichen der idealen Größe ist. Und wenn die ideale Größe erreicht ist in der Natur, dann findet eigentlich auch kein weiteres Wachstum statt. Bei Ihnen hat man tatsächlich das Gefühl, diese ideale Größe ist irgendwie seit Längerem wahrscheinlich schon erreicht, weil Sie das, was Sie tun, genauso machen können, wie Sie es für richtig halten. Trotzdem haben wir darüber gesprochen, dass natürlich die Demokratisierung von Bio auch teilweise noch einen größeren Maßstab braucht oder dass zumindest oftmals sogar zuträglich ist. Wie geht es konkret mit der Chiemgauer Naturfleisch weiter? Was sind so die Vorhaben für die nächsten Jahre? Weil es scheint alles irgendwie zu laufen. Es gibt allerdings diese neue Diskussion, die jetzt hochkommt, den Verbraucher quasi jetzt wieder in eine andere Richtung gehen, besser auszubilden. Jetzt hat er verstanden, dass es Bio gibt. Jetzt muss er noch verstehen, was ist so der wesentliche Unterschied im Bio. Aber was sind so ganz konkrete Ziele für die nächsten Jahre oder was ist so ein Weg, den man jetzt schon vorskizzieren kann?
Naja, ich meine, auf der einen Seite wollen wir natürlich mit unseren Kunden im Naturgusshandel einfach schauen, wie wir diese Herausforderung durch den Wettbewerb irgendwie im konventionellen Handel, wie man den gestalten kann, wo man sozusagen auch wieder Akzente setzen kann, die auch glaubwürdig sind, irgendwie, die auch überprüfbar sind. Irgendwie. Ich denke nach wie vor, dass der Naturkosthandel mit seinen Herstellern ein echtes Anliegen an sein Tun irgendwie hat und dass man dieses echte Anliegen einfach auch wieder rüberbringen muss. Also im Moment gibt es zum Beispiel so eine Kampagne, Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft, die einfach versucht, dieses Thema Ackergifte über den Slogan Ackergifte, nein, danke, zu kommunizieren, um einfach dem Verbraucher wieder mal klarzumachen, es gibt noch viel zu tun, nur weil es mittlerweile mehr Bio-Lebensmittel irgendwie im Handel gibt, ist die Welt noch lange nicht irgendwie eine heile. Und wir müssen uns weiterhin zusammen irgendwie mit diesen Fragen, was ist eigentlich alles notwendig, um diesen Planeten wieder ein bisschen heiler zu machen, miteinander beschäftigen, welchen Beitrag kann die Lebensmittelwirtschaft, egal ob irgendwie in der Landwirtschaft, in der Verarbeitung oder im Handel, welchen Beitrag kann die da leisten, aber es ist zumindest auch eine Plattform, wo man mehr gesellschaftliche Themen transportieren kann, weil sich dort Menschen finden, die in der Regel irgendwie auch bereit sind, ein bisschen über den Tellerrand irgendwie nachzudenken. Und also das finde ich schon wichtig. Ein anderes Thema, das für uns natürlich auch irgendwie für die Zukunft weiter an Bedeutung gewinnt, ist einfach dieses Thema, wie entwickle ich irgendwie die Region? Weil eigentlich Regionalität auch einer der Grundbegriffe der ökologischen Bewegung irgendwie war. Und die natürlich nicht unbedingt durchgängig immer irgendwie im Vordergrund stand. Also für uns war das schon immer wichtig, aber für uns war es natürlich auch wichtig, aus einer tierstarken Region wie dem Chiemgau natürlich das Fleisch, das unsere Landwirte erzeugt haben, natürlich zu vermarkten. Und es war also vor einem Vierteljahrhundert, wäre das sicher im Chiemgau allein nicht absetzbar gewesen. Deswegen haben wir uns natürlich auch bemüht, einen bundesweiten Vertrieb aufzubauen, und damit irgendwie einfach sozusagen für einen gewissen Ausgleich zwischen tierstarken und tierschwächeren Regionen zu sorgen und halt einen Absatz für unsere Landwirte irgendwie aufzubauen.
Noch vor den Zeiten des Internets.
Ja, ich meine, damals gab es noch kein Handy irgendwie. Wir hatten als erstes Büroinstrument noch so eine alte Schreibmaschine.
Wie wichtig ist trotzdem Digitalisierung heute und inwieweit kann Digitalisierung der Biobranche schon auch ein Hilfsmittel sein, ein wertvolles Hilfsmittel?
Naja, zum einen glaube ich, irgendwie kommt man sowieso nicht aus. Also man muss sich damit beschäftigen und das Gestalten und Nutzen, was halt an technischen Möglichkeiten irgendwie da ist. Ich denke, Digitalisierung kann dazu führen, dass man einfach seine Prozesse besser im Griff hat, dass man also auch in der handwerklichen Herstellung einfach den Risikofaktor Mensch, der ja auch irgendwie gegeben ist, der Mensch macht eher Fehler wie die Maschine, den einfach irgendwie durch mehr Hilfsmittel irgendwie einfach hilft, weniger Fehler irgendwie zu machen. Aber natürlich vor allem die Kommunikation, also man tut sich halt leichter, gezielter an den einzelnen Informationen ranzubringen. Das hat auch irgendwie natürlich seine Grenzen. Manchmal muss man sich vielleicht die Grenzen auch selber setzen. Also merkt man ja auch irgendwie, also diese völlige Reizüberflutung überfordert einen dann teilweise auch ein wenig. Und da muss man sich jetzt nicht weit daran beteiligen. Aber ich denke, irgendwie die Möglichkeiten mehr auf den Einzelnen auch zuzugehen, nehmen dabei zu, also über eine Website irgendwie Informationen zu verbreiten, die halt früher viel schwieriger waren, irgendwie zu verbreiten, weil du halt weniger Möglichkeit hattest, die irgendwie publik zu machen, ist halt irgendwie wichtig. Ich denke, so Sachen wie Online-Shops oder so muss man sich anschauen, irgendwie, wie weit man damit mehr Möglichkeiten hat, direkt an den Endverbraucher ranzugehen. Auf der anderen Seite aber nicht unbedingt irgendwie noch mehr Paketdienste irgendwie durch die Welt zu jagen. Also ich denke, diese Möglichkeiten sind da und man muss ja halt einzeln prüfen, was irgendwie einen Sinn macht und was keinen Sinn macht irgendwie. Aber es gibt natürlich auch dadurch mehr Möglichkeiten für die Kunden, für die Verbraucher an uns heranzutreten und mit uns zu kommunizieren und uns ihre Wünsche oder ihre Meinungen kundzutun. Und damit ist natürlich für uns auch eine bessere Grundlage für Entwicklungen da.
Ja, wir bezeichnen die Menschen, die wir interviewen, immer als Mutmacher, weil sie meistens irgendwann in ihrem Leben einen Mutmoment hatten, der sie zu dem bewogen hat, was sie heute eben tun. Ich glaube, ihren Mutmoment haben sie uns schon erzählt. Das war wahrscheinlich die Diplomarbeit oder die Frage, ob sie nicht einfach bleiben wollen. Die Frage ist, ob man heute, wenn man nochmal einsteigen würde, als junger Unternehmer in diese Branche, in diese Biobranche, ob man nochmal den gleichen Mut bräuchte und welchen Ratschlag sie einem jungen Unternehmer heute geben würden.
Ich glaube, Mut braucht man immer wieder mal im Leben. Und da muss man immer überprüfen, dass kein Übermut draus wird. Aber ich glaube, auch junge Unternehmer, also ich erlebe das irgendwie. Ich muss auch sagen, die letzten vielleicht 10 Jahre waren auch viele Diskussionen in der Branche ein wenig davon geprägt, ob jetzt sozusagen diese Branche dann mit ihrer Gründergeneration auch ausstirbt. Und die letzten 2-3 Jahre erlebe ich schon sehr ermutigend, dass auf einmal immer mehr junge Menschen irgendwie auftauchen, die sagen, okay, irgendwie wir machen da weiter, wir machen es vielleicht anders irgendwie. Wir haben eine andere Sprache, uns auszudrücken irgendwie. Wir haben vielleicht auch ein anderes Lebensgefühl an der einen oder anderen Stelle. Aber wir fühlen die gleiche Verbundenheit mit der Erde und wir wollen da genauso irgendwie weitermachen und wir finden gute Lebensmittelduftung. Und wir wollen einfach, dass wir uns als Gesellschaft nicht völlig irgendwie von der Natur entfernen, sondern dass wir da irgendwie wieder ein gutes Miteinander, weil wir sind ein Teil der Natur, dass wir dieses gute Miteinander wiederfinden. Und das finde ich jetzt zum Beispiel für mich irgendwie oder für uns aus dieser sogenannten Gründergeneration, glaube ich, ganz ermutigend, dass wir sehen, okay, es war jetzt nicht ganz umsonst, sondern da finden sich jetzt wieder in der nächsten Generation Menschen, die diesen Stab wieder aufgreifen und irgendwie weitermachen. Und so wie ich die dann teilweise auch erlebe, wie die drauf sind und sagen, ja, wir machen das und wir haben da echt Bock drauf und so, denke ich mir, die haben den Mut schon und die dürfen den auch ruhig irgendwie weiter behalten und weiter davon zehren irgendwie, weil ich denke, wir sind da nach wie vor in einem guten Umfeld. Also so, ich denke, für die Erde und auch für gesunde, konstruktive, um kollegiale Gesellschaft irgendwie sich einzusetzen. Und das sind ja mit Grundwerte irgendwie dessen, was wir tun. Also ich glaube, der Bedarf ist da auf jeden Fall in rauen Mengen irgendwie da. Und ich denke, die menschliche Seele sucht schon als Ausgleich zu dieser Globalisierung, zu diesen immer größere Einheiten entstehen und der Einzelne wird in diesen großen Einheiten immer bedeutungsloser, sucht sie einen Ausgleich. Und der Ausgleich, glaube ich, ist, dass es wieder auch ein Bedürfnis gibt nach kleineren Einheiten, seien es kleinere Firmen, seien es kleinere Organisationen oder so, wo man einfach noch erkennen kann, mit wem rede ich da, wer schiebt da an, was steckt da für Denke und für Impulse irgendwie dahinter. Und ich glaube, da wird der Bedarf eher wieder steigen. Also es ist ja immer so, es wachsen ja meistens die Extreme irgendwie. Und Wir leben im Moment in meinen Augen schon in einer Gesellschaft, wo immer alles noch größer wird, weil da immer noch größere, was weiß ich, Kostenvorteile und was auch immer irgendwie erwartet werden. Und es wird ja immer undurchschaubarer für den Einzelnen irgendwie. Und ich glaube, daraus entsteht ein Bedürfnis, auch wieder kleine, durchschaubare und damit irgendwie auch emotional attraktive Formen zu finden. Eben zum Beispiel ist in meinen Augen diese Steigerung der Nachfrage nach regionalen Produkten Ausdruck dieser Entwicklung zur Globalisierung. Die Welt ist einfach für den Einzelnen nicht irgendwie überschaubar. Also sucht er wieder eher die transparente, kleinstrukturierte Umgebung in seiner Region. Und ich denke, diese Dinge hängen zusammen. Und ich glaube, dieses Bedürfnis, das für mich ein natürliches Bedürfnis ist, dieses Bedürfnis irgendwie wird weiter zunehmen. Und das ist irgendwie auch für junge Leute, die da irgendwie mit einer neuen Firma anfangen, eine gute Idee haben, irgendwie eine gute Grundlage. Und durchbeißen muss man sich immer.
Schönes Schlusswort. Eigentlich. Eine Frage hätte ich noch, die wäre auch ganz spontan zu beantworten. Wohin würden Sie mich denn als Nächstes schicken? Also fällt Ihnen jemand ein, der in diesem Bereich, in der Biobranche, spannende Dinge tut, die es sich lohnt, auch zu porträtieren, oder einen Menschen, den es sich lohnt, zu porträtieren? Ganz spontan aus dem Bauch heraus, vielleicht kommt Ihnen da gerade jemand.
Ja, so ganz spontan kommt mir jetzt gerade niemand, weil ich natürlich mehr die Kontakte in meiner Gruppe irgendwie habe, die halt alle seit 20, 30 Jahren irgendwie unterwegs sind. Ich meine, es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das irgendwie da reinpasst, irgendwie, es gibt hier in der Nähe in Franz Obereisenbuchner, der als junger Landwirt eine Ausbildung zum Molkereifachmann gemacht hat und eine Hofmolkerei betreibt. Und versucht da relativ viel über Direktvertrieb irgendwie aufzubauen. Und wo ich sage, irgendwie, das ist ein Weg, den finde ich interessant. Das ist ein Weg, wie viele den vielleicht vor 30 Jahren auch gemacht haben, aber der die letzten Jahrzehnte eher immer weniger begangen wurde. Und wo ich irgendwie ganz spannend finde, dass er sowas irgendwie anpackt. Also das ist jetzt keine überregionale Bedeutung, der vermarktet halt hier in der Gegend ein wenig. Aber finde, wenn ich jetzt so überlege, was gibt es für Verarbeiter hier in der Gegend, die irgendwie noch eher am Anfang ihrer Entwicklung stehen, fällt er mir zum Beispiel spontan ein.
Ja, dann vielen Dank für den Tipp, die Empfehlung und vielen, vielen Dank für das Gespräch. Die Seite heißt machtmut.bio. Vielen Dank, Herr Reiter. Danke.